Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt. Diesmal haben wir Karin Schaller zu Besuch. Sie ist Karrierecoach, Beraterin und Speakerin im Bereich Inklusion und Diversität. Hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Willkommen zurück in der Kaffeeküche.
Ja, ich hatte schon zwei.
Ja, das merke ich. Du bist schon so ein bisschen wackelig, ne? Hibbelig.
Ja, das stimmt. Du bist heute dran mit Besuch.
Ja, ich habe Besuch mitgebracht. Mhm. Und zwar die wunderbare Karin Schallert.
Oh.
Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und ich habe, glaube ich, einen Kaffee auch dringend nötig heute.
Ja, sehr gut.
Hallo Karin, schön, dich kennenzulernen. Ich kenne dich aktuell nur aus der Presse und aus Podcasts und freue mich sehr.
Ja, wir haben uns ja auch nur einmal in so einem Zoom kennengelernt, aber dann gleich irgendwie gemocht, ne? Das war gleich so ein Crush.
Gleich Sympathie und genau. So die Neugierde, was steckt denn da noch dahinter? Und genau. Eigentlich hätten wir in dem Moment die anderen gar nicht mehr gebraucht.
Stimmt. Karin, ich würde dich mal so ein bisschen vorstellen und wenn dann irgendwas fehlt oder ich mich komplett vergriffen habe, dann korrigierst du das einfach anschließend. Du bist ja karrieremäßig, hast ja auch irgendwie beispielhaft da einiges vorgelegt. Also hast vor allem viel auch in namhaften Unternehmen wie jetzt bei McKinsey, Deutsche Post, DHL oder eben der Gas- und Marine-Gas Engineering GmbH gearbeitet, um jetzt nur einige zu nennen. Ja, und da hast du eben schon sehr viel Einblick oder da bist du eben aufgestiegen mit Personalverantwortung, hast Führungskräfteverantwortung gehabt und bist eigentlich zu so einer HR-Expertin geworden. Und du hast dann aber irgendwann auch entschieden zu sagen, ja, ich will dieses Wissen aber auch nicht nur im Unternehmen oder für die Angestellten dort bereitstellen, sondern eben das auch Menschen angedeihen lassen, die es dringend brauchen, nämlich Menschen mit Behinderung, und hast dann eben selber dich selbstständig gemacht oder selbst gegründet. Und zwar bist du jetzt Geschäftsführerin von der Handicap Unlimited. Und dort berätst du ja Leute als Inklusionsberaterin, machst eben Coachings oder hast eben sowohl Einzelcoachings als auch Workshops mit deinen KlientInnen. Und manchmal sieht man dich auch als Speakerin, glaube ich, ne? Und das Schöne ist ja, dass du eben nicht nur aus deiner Erfahrung, der Praxiserfahrung heraus sprichst, sondern dass du ja eben auch selber genau weißt, worüber du sprichst, weil du eben selber auch betroffen bist mit deiner MS-Erkrankung, die dir ja sicherlich auch auf einigen Stationen, da werden wir heute wohl noch zu kommen, gezeigt hat, wo Hürden liegen, was für Herausforderungen man da als behinderte Person eben doch noch zusätzlich hat und wie man damit umgehen kann. Also umso mehr freuen wir uns, dass du heute da bist. Und wie gesagt, wir starten mit so einer kleinen Anekdote immer in unseren Podcast, um so ein bisschen ins Thema zu kommen. Und damit ist heute Carsten dran.
Wow, jetzt stellst du mich gerade, jetzt hast du gerade so eine große Bühne aufgemacht. Ja. Und jetzt stehe ich da mitten drauf und
Bei unserem Salon nennen die das immer den Golden Shower.
Ja, ich bin tief beeindruckt und fühle mich etwas alleine in diesem großen Rahmen gerade, aber ich versuche dem mal gerecht zu werden. Oh. Haben wir letztens wieder nachgedacht zum Thema lebensverändernde Nachrichten. Ja, wie bekommt man sowas eigentlich? Und da fiel mir nochmal ein. Also Karin, ich weiß nicht, ob du das weißt. Mit 20 durch einen Autounfall so über 97% meines Sehvermögens verloren. Und es war sehr spannend, weil nach diesem Unfall, ich habe 5,5 Wochen in diesem Krankenhaus gelegen, das ging relativ schnell. Und die Ansage war, ja, deine Augen sind halt voller Blut, weil da halt so durch den Aufprall so Äderchen geplatzt sind. Da gab es dann sogenannte Einblutung. Das wird aber nach einem halben Jahr ungefähr wieder weg sein. So, und mit der Prämisse bin ich dann halt in Behandlung gekommen, bei einer sehr anerkannten Augenklinik, bei der Professorin sogar, und habe mich dann über, ja, wie gesagt, ein halbes Jahr ungefähr immer wieder sehr wundervollen Untersuchungen unterziehen dürfen. So eine Dreiviertelstunde mit Blitzen in den Augen rumliegen, am ganzen Kopf verkabelt. Und
die kenn
also,
ich auch.
Genau, also wirklich so Versuchskaninchen-mäßig. Und natürlich immer in diesem, naja, die müssen halt gucken, dass es heilt, dass es wieder gut wird und so weiter und so fort. Und irgendwann dann, ich glaube, es war im Februar dann, war ein schöner, kalter Tag, wieder Termin, wieder so eine Untersuchung und vielleicht kennt ihr das, wenn man diese Augentropfen bekommt, die dann so die Pupillen erweitern und dann brennt es die ganze Zeit. Und dann saß ich so bei dieser Ärztin und meinem Vater zusammen, bei dieser Professorin und die machte halt nochmal so ein Nachgespräch zu dieser Untersuchung mit uns und meinte dann plötzlich so, naja Otto, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und dann gucke ich sie so an und sag so, ja, wann ist denn der nächste Termin? Wie, nächster Termin? Es gibt keinen nächsten Termin. Ich sag so, ja, aber kann er noch nicht wieder sehen. Und dann stutzte sie so, guckte mich an. Na, das bleibt jetzt so. Hat Ihnen das keiner gesagt?
Boah.
Und entließ mich und meinen Vater aus ihrem Büro.
Boah, Mann, ey.
Mit dieser Message.
Und ich dachte noch, meine Diagnose sei unsensibel gewesen.
Und dann standen wir wieder dann so da und haben uns später angeguckt so und haben es nicht realisiert. Also das war wirklich sehr, 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 sehr spannend. Wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, Ärzte, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Job, aber so dieser Moment, und das ist eigentlich so das, was mir so im Kopf geblieben ist, dieser Moment, wo sich schlagartig alles verändert. Den fand ich für mich sehr, sehr spannend. Und was ich so von dir bisher gelesen habe und gehört habe, Karin, ich glaube, da haben wir was gemeinsam.
Bestimmt. Also Sophie, du hast ja auch schon quasi gesagt, deine Diagnose war auch nicht gerade sehr angenehm. Von daher, ja, Carsten, ich habe mitgefühlt, kann ich verstehen, dass es, wenn man so ins Wasser geschmissen wird und so in die Hoffnungslosigkeit gekippt wird, das tut nicht gut. Bei mir war das ähnlich. Ich war mit meinem verstorbenen Mann irgendwie in der Toskana und bin dann immer umgeknickt und dann mich doch mal im Krankenhaus habe ich mich durchchecken lassen und dann hieß es, ja, Cortison wäre vielleicht mal gut und ich sollte mal 3 Tage kommen. Und dann bin ich also hin und saß im Wartezimmer und dann kam der Arzt, setzte sich hin und sagte, wir gehen davon aus, dass Sie Multiple Sklerose haben. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann sprechen Sie mich nochmal an.
Herzlichen
viele
Glückwunsch.
Leute um mich herum, ich angeschlossen an die Cortison-Infusionen bin ich sozusagen zum Telefon, irgendwie habe ich mich da hingeschoben, habe meinen Mann im Büro angerufen, habe nur noch gesagt, du musst kommen. Ja, mehr war ich gar nicht mehr fähig und dachte, wie kann man nur so eine Diagnose jemand einfach an den Kopf schießen, ohne dass vielleicht irgendjemand noch dabei sitzt oder in einem abgeschlossenen Raum. Das war, glaube ich, noch schlimmer als erstmal die Diagnose.
Ja.
Das ist zack, bumm, wir gehen mal davon aus, so sollte es eigentlich nicht sein. Also da darf schon ein bisschen was passieren, glaube ich.
Ja, ja.
Weil ich kenne relativ viele, wo es so ist. Kann mir natürlich vorstellen, dass man überfordert ist, wenn man sowas beibringen muss, aber so gewisse Dinge, man kann ja sagen, wie würde ich es gerne wollen? Und dann macht man es eben so.
Genau.
Ja, genau. Wie möchte man eigentlich selbst behandelt werden? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Perspektive, die du da rausarbeitest.
Ja.
Wie ging es denn dann da bei dir weiter?
Interessant war, dass ich gerade auch auf dem Sprung war eines Jobwechsels und eben auch aus dem, hatte ich Tag vorher die Diagnose bekommen und Tag später ein Bewerbungsgespräch bei McKinsey bekommen und habe mich dann sozusagen kurz mal entlassen und das Gespräch gemacht und bin dann wieder ins Krankenhaus gegangen. Und ich hatte auch damals ein Problem mit der rechten Hand. Und damit es nicht auffallen sollte, hat die eine Mitpatientin irgendwie einen Verband organisiert, mir um die Hand gewickelt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich habe Sehner, wie nennt sich das?
Entzündung
am Arm.
Sehnscheidenentzündung.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja. Bin auch genommen worden, also von da war es erfolgreich. Und dann ist es, was ich sage, was gut gelaufen ist, ich bin dann vorher nochmal zur Notfallsprechstunde an die Universität Bonn gegangen und dann guckte der Arzt meine Unterlagen an und sagte, wieso MS? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mit MS diagnostiziert worden. Und dann sagt er, nee, chronische Nervenentzündung steht hier. Da hatten die irgendwas verbaselt.
Auch das noch.
Das heißt, sie haben es erstmal wieder zurückgenommen. Was für mich natürlich gerade, wenn man zu so einem Unternehmen geht, gut war. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert. Noch mal 4 Jahre und dann kam endgültig die Diagnose. Aber ich konnte dann auch noch mal in den internationalen Anlagenbau Wechsel und das war einfach für mich auch ein Glück, weil es auch eine andere, sag mal, anderes Arbeiten war und ich bin dann aber 4 Wochen später zur Personalleiterin ernannt worden, wo ich auch erst nicht wusste, kann ich das mit der Erkrankung eigentlich machen, weil wir hatten ein großes Projekt in Spanien und waren international aufgebaut mit Niederlassungen in Taiwan, Shanghai und Brüssel und Manchester, also von daher, da war sehr viel los. Von daher war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich packen würde. Aber mein verstorbener Mann hat einfach gesagt, komm, ich unterstütze dich und du wolltest es doch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, was weiß ich, wo die Krankheit hingeht.
Ja,
ja, kann ja sein, es war ein Schub und kommt nie wieder. Und ich habe gedacht, ich würde es immer bereuen. Gut, die MS ist schlimmer verlaufen. Und trotzdem war ich eben noch bis 2017 dann im Unternehmen, auch mit Rollstuhl, und es hat gut funktioniert. Also von daher war die Entscheidung gut und ich kann auch jedem raten, der mit einer Erkrankung unterwegs ist, wenn es irgendwie geht, doch die Träume zu leben. Weil ich glaube, es nicht zu leben, ist viel schlimmer.
Ja.
Als vielleicht irgendwas auszuprobieren, zu sagen, ja, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel oder war doch nicht der richtige Weg. Also dieses, ich lasse mich davon nicht kleinkriegen und nicht beirren und werde meinen Weg finden und der wird anders aussehen.
Ja, oder das auch ist dieses,
wichtig.
Ja, entschuldige, auch dieses Runterfahren kann man ja immer noch. Und ich glaube, was bei ihr dann auch, dass ich da so raushöre oder auch rausgelesen habe, ist, dass es ja ein Vorteil ist, wenn man erstmal im Unternehmen ist und das Unternehmen mit der Herausforderung und dir und der Erkrankung wachsen darf und da sich dann auch drauf einstellen darf mit dir zusammen. Das ist ja, denn du beschreibst das ja auch so, dass am Anfang diese internalisierten Zweifel da sind. Soll ich es überhaupt sagen? Wie sage ich es? Wem sage ich es? Was sage ich? Ne, warte ich noch eine zweite Diagnose oder eine zweite Meinung ab etc.? Das kennen wir ja auch alle zuhauf. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und wenn dann man dann ein Unternehmen hat, das sagt, ja gut, gucken, also oder wie du das richtig gesagt hast, du willst dann deine Karriereträume leben und dann könnte man ja immer noch entscheiden, nee, jetzt fahre ich runter und jetzt muss ich es anders machen oder jetzt brauche ich an bestimmten Stellen Hilfe oder Unterstützung.
Du bist mir zu schnell.
Auf jeden Fall.
Ich bin dir zu schnell?
Ja, du galoppierst.
Du hast schon wieder Fragen.
Ja, na klar, ich habe total die Fragen.
Hast du immer Frage, ist immer so.
Ja, du kommst ja mit einer Erkrankung, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Und ich weiß bloß, also eine Bekannte aus Hannover von mir, die hat MS, bei der ist zum Beispiel auf die Augen geschlagen. Ja, also die ist sehbehindert dadurch und ich habe irgendwo mal gehört, MS wäre die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Und meine Frage ist, wie sieht denn dann die MS-Karin aus?
Eine gute Frage. Ja, dadurch, dass ihr mich nicht sehen könnt, Es ist eine sehr gute Frage. Bei mir hat sich's nie auf Sehen ausgewirkt. Da bin ich verschont worden. Viele haben eben auch Doppelbilder. Von daher kann das durchaus sein. Bei mir ist es sehr stark aufs Rückenmark gegangen, auch nicht aufs Gehirn. Das heißt, die Gehbeeinträchtigung war bei mir, sagen wir mal, von Anfang an das Thema. Und inzwischen ist es auch so, dass mein rechter Arm noch funktioniert, der linke nicht mehr, aber eben auch nicht mehr so gut. Aber der Rest, also gehen kann ich natürlich auch nicht mehr. Ich nutze ein E-Rolli, aber das ist okay. Also ich kann damit umgehen. Also ich bin, das muss man dazu sagen, falls jemand neu diagnostiziert ist mit MS und ihr sagt, oh je, wenn ich jetzt Karen so sehe in Bildern oder höre, dann wird mir Angst und Bange, weil da der elektrische Rollstuhl ist. Das sind ungefähr 3%, die es wirklich der schwerer haben wie ich. Von daher, man weiß es einfach nicht. Also man kann nicht sagen, wie dramatisch es verläuft. Ich muss dazu sagen, ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht so heftig gearbeitet hätte, wenn ich mir mehr Ruhe gegönnt hätte, wenn nicht dann mein Mann noch gestorben wäre, als ich gerade eine autologe Stammzellentransplantation gemacht hatte und dann gleich wieder eingestiegen bin, was natürlich auch nicht gerade sehr förderlich war, körperlich. Keine Ahnung, wer weiß, wie was geworden wäre. Und darüber denke ich auch nicht nach. Weil ich sage, ich habe den Weg damals gewählt. Ich lebe jetzt mit dem, was ist. Ja. Und Punkt.
Ja, das ist auch so, dass, wie gesagt, so, was ich von dir bisher so mitbekommen habe, man braucht schon einen ziemlich starken Charakter, um überhaupt den Weg, den du gegangen bist, überhaupt zu gehen, mal unabhängig von Beeinträchtigung, Handicap, Behinderung, wie immer du dich da selber beschreibst. Und ich nehme das, was ich so wahrgenommen habe, sind ja so zwei wirklich krasse Extreme, die du da eigentlich mit vereinst. Auf der einen Seite wirklich diese sehr starke und seltene Ausprägung dieser MS und aber auf der anderen Seite halt auch wirklich dieser Wille, wo ich immer so für mich das Gefühl habe, nicht immer, sondern wenn ich dich so höre, auch so in anderen Podcasts oder zuletzt das Interview im Strive Magazine, wo ich so denke, wow, für mich klingt das, wenn ich mich da reinversetze, unheimlich überfordernd.
Ja, also die Zeiten hat es natürlich immer wieder gegeben. Auch Zeiten, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich nicht mehr weitermachen. Das ist mir jetzt wirklich zu viel. Also ich habe jetzt, ich kann jetzt sagen, so das letzte Jahr war mal ein sehr angenehmes Jahr, weil auch meine Pflegesituation endlich geklärt ist. Ich habe 24-Stunden-Assistenz und ich habe wirklich die Jahre davor war chaotisch. Ich wusste nicht, wer holt mich morgens raus, wann wird es sein, wird überhaupt jemand kommen. Ich habe kalte Mittagessen gehabt, weil ich es irgendwann mal nicht mehr selber wärmen konnte und solche Sachen. Also wirklich katastrophal. Deswegen, glaube ich, genieße ich das jetzt, dass ich so das Gefühl habe, so jetzt kann ich mal ein bisschen entspannen und mal wieder anfangen zu leben. Ich kann sagen spontan, ich gehe irgendwo raus, weil ich jetzt eben gefahren werden kann. Vorher war das immer sehr unangenehm, ja, weil ich dann Freunde fragen musste oder viel Geld ausgeben musste, um irgendwo hinzukommen. Deswegen, sagen wir mal, klingt es natürlich auch gerade sehr entspannt von mir. Und es gab wirklich Zeiten, die richtig hart waren, die ich auch keinen wünsche, weil es einfach nur durchhalten war. Also um zu verständlichen, als mein Mann gestorben ist, habe ich wirklich mit mir so eine Art Vertrag geschlossen und gesagt, wenn ich halte das jetzt 2 Jahre irgendwie durch, ja, von Stunde zu Stunde halte ich irgendwie durch, aber wenn es in 2 Jahren immer noch so dramatisch ist, dann kann ich nicht mehr. Ja. Und dann ja, werde ich die Konsequenzen ziehen. In der Hoffnung natürlich innerlich irgendwo, dass es nicht so sein würde. Aber es hat für mich irgendwie so ein, ich diskutiere nicht mehr, ob ich will oder nicht, sondern ich mach's jetzt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein guter Punkt, den mir meine Eltern irgendwann mal, meine Mutter, als ich Au-pair in San Francisco war, hat sie gesagt, du Karin, mach das ein halbes Jahr und wenn du es dann immer noch nicht magst, dann kannst du gerne zurückkommen, weil ansonsten probier mal. Aber halte erstmal durch. Das habe ich einfach als Aufforderung genommen und gesagt, ja, in jeder Situation erstmal Zähne zusammenbeißen, sagen, okay, ich akzeptiere und mach's Beste draus.
Ja, das schreibst du ja, glaube ich, auch ganz schön auf deiner Webseite, ne, dass man eben häufig versucht, nicht nur durchzuhalten, sondern eben einfach zu sagen, ich versuche das jetzt. Man hat, wir nennen die Sendung ja auch so ein bisschen, der Arbeitstitel ist stete Brüche. Ne? Wir sind es ja gewohnt, immer wieder uns neu zu justieren, zu gucken, wo stehe ich, was habe ich verloren, was kann ich gewinnen und wo komme ich damit hin? Und dann auch zu schauen, wie weit kann ich jetzt weitergehen? Und wie deine Mutter oder du das dann auch richtig entschieden hast zu sagen, ja, und wenn ich dann runter muss davon oder dann ist es eben, und letztendlich, wenn ich dich jetzt so höre, klar, wir alle, glaube ich, haben Phasen in unserem Leben, wo wir sagen, boah, das war echt hart, ich habe ja auch so Burnout-Phasen gehabt, aber am Ende, wenn es dann das ist, wonach man gesucht hat, nämlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich kann hier irgendwie beitragen, ich kann etwas tun, was mich erfüllt, was mir irgendwie was bringt, dann ist das eben eine ganz persönliche Abwägung, ne? Und auch eine sehr persönliche Entscheidung in dem Moment.
Ja, und es ist einfach eine Entscheidung. Vielleicht eine kurze Anekdote in verkürzter Fassung, weil die, glaube ich, mein Leben irgendwo ein bisschen sehr beeinflusst hat. Ich war irgendwie das zweite Mal mit einer wirklich lebensgefährlichen Blutvergiftung im Krankenhaus. Das war 2018 und ich wollte überhaupt nicht mehr. Und ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, wie ich weiter existieren sollte, weil dann wirklich die Phase war, wo ich nicht mehr alleine aus dem Bett rein und raus konnte. Und dann wurde eine Mitpatientin reingeschoben und wir kamen ins Gespräch und dann habe ich so erzählt, mein Mann ist tot, musste meinen Job aufgeben, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich komme nicht mehr aus dem Bett rein und raus und ist alles ganz furchtbar und ich will nicht mehr. Und dann kam ihr Satz und sie sagte, Karin, siehst du nicht, das Leben ist so geil. Ich dachte, hä? Oh ja, das war jetzt irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Bin ich jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt aufstehen könnte.
Wovon redet die?
Ja, genau. Und dann habe ich nochmal gesagt und habe ich gesagt, ja, guck mal, ich war in 34 Ländern. Ich habe den tollsten Job gehabt, den tollsten Mann. Und ich hätte auch bei der Stammzellentransplantation einfach hops gehen können. Ja, mein Mann ist 4 Wochen später gestorben. Perfektes Timing wäre das gewesen. Ja, und jetzt sitze ich in dem Zeug hier drin und hasse das. Und da sagte sie, sorry, Karin, musst eben noch mal eine Runde drehen. Also auch wieder eine Antwort, die ich nicht hören wollte. Aber was dann passiert ist am nächsten Morgen, war einfach, dass ich gedacht habe, komm, du glaubst an eine höhere Macht. Du nimmst es jetzt einfach mal als Zeichen und sagst, okay, irgendjemand will, dass du weitermachst. Dann habe ich so, kommt mir so vor wie so ein kleiner Hiob, der dann mit Gott hadert und peitscht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, und wenn ihr wollt, dass ich hier unten noch bleibe, dann will ich aber ein geiles Leben haben.
Ja.
Und nicht so ein Zeug hier, was gerade ist. Und allein die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, es könnte sich was verändern, hat mich bewogen, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, anschließend gesagt habe, ich lasse mir von der MS nicht das Leben vermiesen und ich suche nach den Schätzen des Lebens. Und dieser andere Fokus hat, abgesehen, dass ganz viele Wunder passiert sind und das Leben absolut geil geworden ist, um den nicht so netten Ausdruck zu benutzen, war das so dieses, ich fokussiere mich auf was anderes. Ich finde immer jeden Tag irgendwas, was großartig ist.
Ja.
Und wenn es nur ein Lächeln ist oder ein nettes Gespräch oder meine 2 Katzen hüpfen mir auf Shows oder was auch immer es ist. Mhm. Oder mein Enkel lacht mich an. Alles solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Dieses, wo lenke ich hin? Gehe ich ins Defizitäre und sage, oh, was habe ich alles verloren? Oder sage, okay, geh auf die Suche.
Ja.
Guck mal, wer weiß, was noch alles passiert.
Aber ich merke auch, du guckst da immer mit zwei Augen drauf. Also was mir so auffällt, was ich sehr, sehr schön finde in deinen Beschreibungen und Erzählungen, ist, also woran ich es wirklich merke, wir müssen da nicht tiefer reingehen, aber ich wollte es zumindest mal gesagt haben, zum Beispiel dein Mann, ja, wenn du über ihn sprichst, dann schwingt da so eine unheimliche Dankbarkeit für diese Ressource, die er für dich war, mit, ja. Und auf der anderen Seite aber auch guckst du drauf, okay, man hat auch so das Gefühl, du verlierst trotzdem nicht über diesen Verlust, den du da damals erlitten hast, so den Blick auch noch für andere positive Dinge in deinem Leben. Ja, also diese Gleichzeitigkeit, die da drin steckt, die finde ich sehr, sehr schön.
Ja, also ich bin sehr dankbar. Ich bin wirklich dankbar für die großartigen Jahre und natürlich dankbar, weil er drei Söhne mit in die Ehe gebracht hat und auch eine tolle Ex-Frau hat, habe ich auch viel gewonnen.
Hm.
Ja, ich habe dadurch zwei Enkelkinder und die Söhne von ihm sehe ich häufiger. Wir haben echt schöne Familie, eine Patchwork-Familie draus gemacht.
Hm.
Und das ist, glaube ich, einfach das Geschenk, was ich sehe. Und einfach dieser Glaube von ihm, den ich natürlich immer noch mittrage, so, ich glaube an dich und du kannst unheimlich viel schaffen.
Mhm.
Also einfach dieses, ich sehe das Potenzial und mach was draus.
Mhm.
Mhm.
Ja, toll.
Er scheint ein schönes, um es mal mit Schulz von Thun zu sagen, er scheint ein wunderbares Mitglied deines inneren Teams geworden zu sein.
Genau.
Ja, und dieses innere Team ist ja einfach wirklich entscheidend. Das sagen ja auch Studien, ne, dass du noch so qualifiziert oder sonst was sein kannst. Aber wenn dieses innere Team oder das soziale Umfeld nicht stimmt, dann ist es eben einfach nicht, ne?
Mhm.
Auch wenn Carsten jetzt vielleicht mit mir schimpft, dass ich hier schon wieder springe, würde mich aber mal.
Schimpfe nie mit dir.
Nein. Würde mich interessieren, also ich meine, du hast diese Ultra-Resilienz, du hast diesen Willen, den Glauben, dass das irgendwie funktioniert, du hast das Umfeld, aber nichtsdestotrotz hast du ja wahrscheinlich auch erlebt, dass dann aber trotzdem noch kleine Knüppel zwischen die Beine geschoben worden werden oder Türen zugeschlagen werden oder dass man eben einfach noch immer sich dreimal so viel anstrengen muss, um Menschen zu beweisen, dass man das alles, was man da innerlich fühlt und auch schon mehrfach bewiesen hat, eben wirklich auch weiterleben kann und weiterführen kann. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ich frage mich manchmal, ob es wirklich das, also ich hatte nie das Gefühl, dass die Umwelt zweifelt an mir, sondern eher das, wie soll ich das formulieren, dass ich manchmal gedacht hatte, ich müsste mehr tun. Aber ja, ich glaube nicht, dass es das Umfeld war, sondern ich habe so eine hohe Messlatte an mir und das sehe ich auch an vielen, gerade wir machen ein MS-Karriereprogramm gerade für Multiple Sklerose Erkrankte und wir hatten jetzt Kickoff-Meeting und wirklich die Lebensläufe haben mich umgehauen und ich habe mich wiedererkannt und gedacht, ja, auch wieder Menschen, die es manchmal übertreiben, das kann ich noch und jenes noch und das mache ich noch und renne dann lieber in die Erschöpfung rein, aber nicht, weil sie jetzt denken, dass es sein muss, sondern manchmal das Gefühl ist, dieser innerliche Druck, weil die MS ja oft fortschreitend ist. Das heißt, wie viel Zeit bleibt dir noch,
ja,
Dinge zu tun? Also mache ich sie jetzt.
Mhm.
Ja, andere Personen fühlen den Druck nicht.
Ja.
Sagen, naja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich die und die Reise. Mhm. Mein Mann und ich haben immer gesagt, jetzt.
Ja.
Ja, wir wissen nicht, wie es in 3-4 Monaten ist oder nächstes Jahr. Mhm. Und ich glaube, das ist der Druck, den ich gespürt habe.
Okay, ja, ich kenne das und auch als Spannung.
War und reingegangen bin und voll ins Burnout reingelaufen bin.
Hm.
Genau.
Ja, ich beschreibe das immer als Spannungsfeld zwischen Versäumnisangst und eben sich nicht in die Überforderung zu begeben. Ne? Das kenne ich eben auch sehr gut, weil ich schiebe auch nichts auf. Also ich will auch das jetzt alles machen.
Na, für mich ist da so ein bisschen der entscheidende Punkt, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, Sophie, also Karen, du bestimmt, diese völlige Fehleinschätzung von Erwartungserwartungen. Ja, also der sozusagen, was man denkt, dass andere von einem erwarten, also was man erwartet, welche Erwartungen an einen selber gestellt werden. Ja, das ist, glaube ich, so eine Falle, wo grundsätzlich viele Menschen reintappen. Aber gerade wenn man noch so ein Label wie behindert hat und sozusagen von der Umwelt auch immer wieder, also gerade medial oder ja in so einer flüchtigen Begegnung mit so einem defizitären Bild gefüttert wird, kann das eine ganz schöne Lebensfalle werden, meiner Meinung nach. Und auch definitiv so ein Weg in die vollkommene Überforderung und ins Burnout. Ja, aber wo ich vollkommen bei dir bin, Karin, ich hätte mir auch den Mini gekauft und ich hätte ihn mir auch umgebaut. Definitiv. Vielleicht so. Ja. Also die Geschichte, die fand ich großartig, da ich gesagt, ja, Karin, ich bin komplett bei dir. Scheißegal, ob ich da noch rein oder rauskomme, aber geiles Auto muss sein und der Auftritt muss stimmen.
Genau. Und ja, das Schöne ist, mein roten Mini fährt jetzt mein jüngster Stiefsohn und seine Frau.
Ja, wie schön.
Also ich sehe den noch ab und zu immerhin.
Cool, sehr gut. Naja, aber ich finde, das ist ja genau der Punkt. Ich hatte manchmal das Gefühl, mitunter wird man, also die Überforderung kommt von einem selbst aufgrund dieser Fremd- und Eigenwahrnehmung, aber die Unterforderung oder das, was ich vom Fremden sozusagen auch oft gespiegelt bekommen habe oder vom Außen, war ja, dass sie mir auch viel zu wenig zumuten oder zu wenig fragen, um rauszufinden, was kann die nicht. Und das finde ich, ist ja auch so verletzend, wenn man eben die Person ist, die übergangen wird in einer Fragerunde, die nicht gefragt wird, was sie beruflich oder als Hobby macht, weil man vor der Antwort Angst hat. Und das ist etwas, das fand ich dann auch extrem schwierig, weil da hat man dann ja auch wieder das Bedürfnis, sich zu beweisen, und zwar doppelt und dreifach und mal mit richtig lautem Tamtam zu zeigen, nee, ich kann das hier alles. Ja, und das ist dann, deshalb, das ist ein sehr breites Spektrum irgendwo. Kennt ihr auch.
Wobei ich das manchmal mit Humor nehme, indem ich einfach mir sage, so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Menschen überrasche, ist groß.
Ja.
Fast zu 100%. Ja, das heißt, die erwarten erstmal gar nichts. Ja, die reden sogar mit meinen Begleiter und Begleiterinnen, weil sie denken, ich kann noch nicht mal reden. Und dann lasse ich immer so Knaller los. Ja, dann erzähle ich, und es stimmt ja auch, dass ich jetzt im Dezember in Florida rumgereist bin, mit mobilen Liftern, mit elektrischem Lattenrost, mit E-Rolli und dem ganzen Gedöns. Und dann sehen sie erstmal, aha, geht es denn?
Jede Menge Sperrgepäck. Voll gut.
Ja, einige Behinderungen erfordern, dass man zu so einer Art Batman wird, wa? Mit so einem, ja, so einer, genau, Vollausstattung. Das ist bei uns Blinden und Sehbehinderten oftmals auch nicht anders. Laptop hier, Fernglas da.
Monitor bitte auch,
Monitor,
immer gerne.
Also nicht, glücklicherweise nicht so groß und umständlich wie bei dir, Karin, aber so kleinere Parallelen sehe ich auch.
Ja, klar.
Ja, sehr, sehr spannend. was mich noch interessieren würde, ist, ich kenn's von mir selber, man hat ja ein bestimmtes Selbstbild, was natürlich auch sozusagen eine Lebensplanung beeinflusst, also wie zum Beispiel auch den beruflichen Karriereweg, und was man halt nicht so schnell abgelegt bekommt. Und nun war ja bei dir auch diese Diagnose, klar, 4 Jahre klingt erstmal viel, aber sind es ja am Ende des Tages nicht. Ja, also wie war denn das für dich auch als Persönlichkeit, also ich kenn's von mir, ich hab's immer für mich selbst, beschreibe ich so, da war auf einmal so ein riesen Delta zwischen dem, was ich noch gewohnt war zu können, und das, was mein Körper letztendlich hergegeben hat. Also dieses, ja, Selbstbild, Fremdbild vielleicht auch ein bisschen, Wie waren da für dich die Entwicklungen?
Muss ich mal überlegen, also es war natürlich dramatisch, wenn ich gemerkt habe, dass manche Sachen nicht mehr so gut gegangen sind oder nicht mehr so gut gehen. Ich bin sehr kreativ geworden und habe dann eben irgendwelche anderen Sachen versucht zu machen und dadurch zu kompensieren. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich bei der Arbeit, das habe ich im Nachhinein erst so realisiert, wenn ich die Bürotür aufgemacht habe, war irgendwie meine MS fast weg. Also ich konnte, und deswegen bin ich unheimlich gerne arbeiten gegangen. Ich hatte immer das Gefühl, Arbeiten ist für mich der Urlaub von der MS. Also wenn sie nicht gerade sehr aktiv war mit Schüben oder großer Müdigkeit, die natürlich auch immer wieder bei MS auftauchen kann, konnte ich das verdrängen. Und weil ich einfach einen Chef hatte, das war der Hauptgeschäftsführer der Firma TG Marinegas, der so den Fokus auf meinen Fähigkeiten hatte, dass ich das irgendwie vergessen habe in dem Moment. Ich weiß nicht, wir hatten neulich hier auch die Diskussion, ich habe keine Ahnung, warum ich wenig an mir zweifle. Kommt wahrscheinlich daher, dass ich eben in einem Elternhaus aufgewachsen bin, die mich immer stark supportet haben, wo mein Vater, der selbstständig war, viel einfach mit mir ausgetestet hat. Deswegen war das eigene Selbstbild, glaube ich, immer ziemlich gut. Und trotzdem habe ich gemerkt, und vielleicht eine kleine Geschichte, ich hatte für die Firma so eine Art Beurteilungssystem entwickelt, damit wir eben die Bonuszahlung entsprechend nach Leistung und etc. pp. Anpassen oder ausrechnen können. Und dann hat mein Chef mit mir das eigene Dokument ist er durchgegangen, und dann habe ich gesehen, weil ich die anderen ja auch alle kannte, dass er bei Belastbarkeit eine unheimlich hohe Punktzahl an mich vergeben hat. Und ich habe ihn so gefragt, wow, wie er denn da drauf kommt. Weil das war so ein Punkt, wo ich dachte, boah, ich bin überhaupt nicht mehr belastbar, ja. Also wenn der wüsste, wie müde ich bin und wie ich mich manchmal hier durchhange und so. Und ich weiß ja, ob ich wirklich so gute Arbeit noch mehr bringe. Und dann hat er gesagt, ja, was glauben Sie denn? Wenn einer hier belastbar ist in der Firma, dann doch Sie.
Ja,
das war für mich so ein wow. Okay, der Punkt, wo ich wirklich ein Thema hatte, nicht jetzt irgendwie kann ich das von den Kenntnissen und so den Job machen, sondern ja, bin ich noch kräftig genug? Merkt man mir schon an, dass ich in die Knie gehe? Das kam nicht an.
Ja.
Und selbst in dem Moment, als ich sagen musste, boah, wenn ich jetzt noch weitermache, dann werde ich so gegen die Wand rennen, dann wird hier gar nichts mehr funktionieren. Also ich muss aussteigen. Selbst da hat mein Chef, hat man gesehen, das hat er nicht erwartet, dass ich aussteigen würde.
Ja.
Also ich konnte auch gut kaschieren.
Ja, ja, das lernt man ja recht schnell.
Ja, genau. Ich glaube, nichts Neues.
Du wirkst ja auch jetzt unheimlich stark. Also da, wenn man dich reden hört, wirst du jetzt nicht, also was du beschreibst, wie dein Leben so aussieht, wenn ich es mal ganz banal sagen muss, so klingst du aber gar nicht.
Ja, auch da, wie gesagt, mein Mann hat immer gesagt, Karin, dir sieht man viele Dinge nicht an. Du bist extrem gut im, ja, was anderes zeigen. Also man merkt dir nicht an, dass du zum Beispiel nervös bist. Das hat er natürlich irgendwann mal sehen können, aber
klar.
Ich glaube, das Umfeld hat viele Dinge nicht so wahrgenommen.
Aber was du beschreibst, dass dann die Arbeit letztendlich, wenn es dir gut ging von den Schüben her, das ist, was dich dann, was eben auch wirklich gut war und Spaß gemacht, das glaube ich, das kenne ich auch, ne? Also das Hinkommen, das Planen, das ist ja eigentlich dieses, was so mühsam macht, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die ich vorhin gestellt habe, wenn man jetzt im Beruf sozusagen nicht auf Barrieren oder Hürden stößt, weil man eben echt gute Arbeitgeber hat, dann ist das ein dickes Pfund. Aber auch dieses ganze Thema ansonsten Mobilität, Barrierefreiheit, wie schaffe ich es überhaupt einzukaufen etc. Also das sind ja dann auch so Sachen, die so müde machen und die ja immer noch on top kommen. Ne? Und wo ich dann auch immer dachte, wenn Leute gesagt haben, ja, so wie viele Stunden können sie arbeiten und du dann obendrauf noch rechnest, ja, aber ich habe auch noch ein Kind, das ist unter 5 Jahre und bin alleinerziehend und muss auch irgendwie hier das Leben schmeißen. Ne? Und dass das dann immer oft hinten runterfällt. Deshalb, Wahnsinn.
Ja, das ist gut. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt manchmal die jungen Mütter so sehe und du hast es ja auch gerade gesagt, gut, wenn man dann die Doppelbelastung hat, man ist behindert und hat auch noch Kinder. Meine Stiefsöhne waren, als ich in die Patchwork-Familie kam, 11, 13 und 15. Mhm. Und da waren die aus dem Gröbsten raus und unter der Woche dann eher bei der Mama. Deswegen war das jetzt nicht was mich so tangiert hat. Mhm. Aber ja. Man hat einfach wahnsinnige Belastung durch den Alltag.
Ja.
Ganz klar. Man muss Wege finden. Ja, man muss Rewe-Lieferdienst machen oder keine Ahnung was, oder?
Ja, genau.
Fitness mitzubringen. Mhm. Aber es kostet wahnsinnig Kraft.
Ja. Ja, kleiner Mini-Einschub, weil das gerade aktuell ist. Mein Bruder ist gerade auf den Kanaren und da ist ja um die Jahreszeit, sind ja sehr viele ältere Menschen, ne? Das ist ein Seniorenparadies, gilt ja als Seniorenparadies und er sagt, er hat eben auch gerade riesige Probleme mit seiner Bandscheibe und seinem Rücken und er sagt, Sophie, es ist ein Traum. Eigentlich sollte es überall auf der Welt so sein wie hier. Ich bin hier mit einem Mobility-Scooter unterwegs. Es ist alles barrierefrei. Man kommt überall rein. Jedes Haus ist barrierefrei. Es ist einfach ein Traum. Ne? Also das, und das merkt man dann eben in solchen Momenten.
Hm. Nee, habe ich jetzt in den USA auch erlebt.
Ja.
Ich habe 2 Jahre in den USA gelebt als Au-pair und dort ein Jahr studiert und bin viel noch rumgereist später und war jetzt eben vollbehindert mal dort. Und man muss sagen, vor jedem Supermarkt, vor jedem Restaurant gab es irgendwelche Rampen. Also da gab es überhaupt nicht das Thema, komme ich da nicht rein oder nicht.
Ja.
Mhm. Also sind wir in Deutschland nicht so gut aufgestellt.
Nee, das
wir haben ja auch keine ADA. Wa? Das muss man auch mal dazu sagen. Also ADA ist der, auch für dich, Sophie, der Americans with Disability Act.
Ja,
ja.
Genau.
Und die haben halt da, deshalb ist da fällt bei denen zum Beispiel aus der Diversitätsdebatte die Behinderung meistens auch raus, weil die rechtlich ganz anders geregelt ist und separat, was in Deutschland ja bei uns immer sich vermischt. Ja, Behinderung als Teil von Diversität, wo ich auch ein Fragezeichen hintersetze, aber okay. Karin, was mir so, die Frage, die mir gerade noch so bei dem, was du erzählt hast, durch den Kopf gegangen ist, ist, da ist ja ein unheimlicher Weg an Erfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, den du da so zeichnest. Wo siehst denn du die Fallen für Menschen wie uns, dich, mich und so weiter, die mit Behinderung erfolgreich sein wollen im Beruf? Und wie die meisten von uns ihre Diagnose erst im Laufe des Arbeitslebens oder zumindest im Laufe des Lebens bekommen. Wo liegen die für dich so persönliche Fallen, wo du sagst, da würde ich den Rat geben, pass da auf.
Also meine größte Falle war, glaube ich, wirklich dieses defizitäre Denken. Also mehr den Fokus drauf zu legen, was kann ich jetzt nicht? Und nicht den Fokus, und das wirklich, ich meine, das habe ich Jahre später erst so richtig erkannt, was trainiere ich eigentlich jeden Tag? Mhm. Sophie, du hast es schon gesagt, Kasper, bei dir klingt es auch durch, der Alltag ist hart, man muss kreativ sein, man muss anders organisieren, man muss was auch immer tun, um das hinzubekommen. Und genau da liegen eben die Stärken. Ja, dass ich viel besser kommunizieren muss, dass ich krisenfester wahrscheinlich bin, dass ich kreativer bin. Also dieser Fokus auf was, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eben nicht einfach nur irgendwas, ja, ich sage jetzt mal, ein Paket bekommt, was schwieriger ist mit mir, sondern dass es, dass ich eine Person bin, die eben auch viel kann und zusätzlich kann. Ja, mich, wenn dann Kollegen, Kolleginnen zum Teil mit kleinen Problemen ums Eck kamen, die kamen irgendwann mal nicht mehr, weil sie dachten, wenn ich das jetzt ausspreche, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen minimäßig an. Also einfach dieses, ich habe die Krankheit auch und ich kann deswegen viele Dinge vielleicht sogar einen Tick besser.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, wenn man mit der Haltung reingeht, und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, nicht zu sagen, oh, ich bin ja ganz froh, dass ich jetzt einen Job bekommen habe. Nein, die Firma kann sich glücklich schätzen, mich zu haben.
Ja.
Weil ich ganz anders denken muss und weil ich das Team bereichern werde. Und ich glaube, wenn das so im Kopf Klick gemacht hat, geht man auch nicht mit dem, oh ja, hoffentlich nehmen sie mich, sondern doch, ich gehe da jetzt rein und dann gucke ich mir das an und ich sage, was ich gut kann. Und ich werde die Behinderung als Stärke kommunizieren.
Ja.
Und das ist ein anderes Vorgehen. Problem ist natürlich, dass man die Personaler überzeugen muss, einen einzuladen. Von daher würde ich das sogar schon in den Bewerbungsunterlagen kommunizieren. Weil ich war, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, die Personalleiterin, die mich nicht eingestellt hätte. Weil ich so Angst hatte, dass ich eine Belastung für die anderen bin. Deswegen habe ich natürlich 150% gegeben, weil ich dachte, das muss ich wenigstens ausgleichen, wenn sie mich auch noch schon an der Backe haben.
Ja.
Ich sage es jetzt mal so gemein. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Naja, kein Problem. Sagtest ja, dass ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, dass wir alle jetzt altersmäßig Kinder unserer Zeit sind und eben uns die Begegnungen, die Erfahrungen mit Alltagsbegegnungen mit Menschen mit Behinderung fehlt. Und das natürlich auch im Arbeitsbereich. Und wenn du sagst, du bist die Personalerin gewesen, die eben dich selber nicht eingestellt hätte, ja, weil wir immer die Einzigen waren in unserem Umfeld. Ja, also so kann ich das für mich sagen, so ist es bei dir bestimmt auch oft gewesen. Und da würde mich mal interessieren, wenn du das jetzt mit deiner langjährigen Erfahrung ansiehst, wie würdest du es denn heute einschätzen? Also hast du das Gefühl, dass auch im Personalwesen da jetzt anders geschult wird, anders hingeguckt wird? Dass es jetzt nicht nur darum geht, dass man einfach Glück hat mit einer Personalabteilung, wo die Leute einfach aufgeschlossener und offener sind oder vielleicht selber aus Erfahrungen wissen, dass das geht. Das sind ja oft so die Punkte, wo man weiß, dass es dann ein bisschen erfolgreicher läuft. Aber würdest du sagen, dass sich da auch strukturell was verändert und dass wir da auf einem guten Weg sind?
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich in der Bubble jetzt drin bin und natürlich viel Positives sehe. Trotzdem glaube ich allein schon durch die vielen Diversity-Debatten, dass es doch so ist. Das, was immer noch schade ist, dass dieses Thema Behinderung kein Glitzer hat.
Ja.
Das heißt, dass einfach das immer mit einer Schwere mit ist so aufwendig gekoppelt wird. Da versuche ich immer zu signalisieren in Personalabteilung, redet mit den Betroffenen. Sie müssen nicht die Expertin der Experte sein.
Ja.
Holen Sie sich die Kompetenz, die vor Ihnen sitzt. Weil oft gerade Personaler denken, jetzt muss ich mir erstmal schlau machen, damit ich nicht so als, ich habe keine Ahnung, was rüberkomme, sage ich, nee, glauben Sie mir, wenn Sie gefragt werden als Expertin, fühlen Sie sich doch gut. Also lassen Sie es doch bei den Bewerbern. Also da darf, glaube ich, noch mehr Aufklärung sein, dass es eigentlich einfacher ist, als man denkt. Dass es natürlich immer Menschen gibt, ob die jetzt mit Behinderung oder ohne sind, die letztendlich dann, dass es eine falsche Entscheidung war, die einzustellen, gibt es immer.
Klar.
Aber das Problem ist natürlich, dass man, wenn man Menschen mit Behinderung einstellt und das schief geht, man das Gefühl hat, das wirkt sich dann auf alle aus.
Mhm,
genau. Habe ich einmal Pech gehabt, sage ich, oh nee, also mache ich doch nicht mehr.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Problematik. Ich bin in dem Hinsicht nicht froh über den Fachkräftemangel, aber in der Hinsicht doch.
Ja.
Weil Menschen mit Behinderung mehr zum Zug kommen.
Ja.
Auch wenn die Daten von Arzt zu Mensch im Moment in die andere Richtung laufen, im Gegensatz zu letztem Jahr.
Ja.
Und die Situation wird sich verschärfen.
Hm.
Die werden, also die Firmen werden nicht mehr drum rumkommen. Und ich glaube, wir müssen eher auch an der Kultur arbeiten, dass man seine Behinderung nicht verstecken muss.
Genau.
Ich selber habe einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Den habe ich 2 Jahre in die Schublade gesteckt und habe ihn dann rausgezogen, als ich dachte, boah, in der Firma Übernahme, ja, wir mussten aus dem Suez-Konzern, sind wir rausgegangen und dann kam ein neuer Investor in die Firma rein und ich dachte, boah, jetzt könnte es kritisch werden, jetzt ziehe ich ihn. Aber das war der Druck von außen, nicht, weil ich jetzt Lust hatte, den mich zu offenbaren.
Habe ich genauso gemacht.
Glaube ich dir.
So, ich habe den auch ewig nicht rausgezogen. Ja, und mich würde dann aber auch nochmal interessieren, weil du es eben auch so ein bisschen hast durchklingen lassen, diese klassischen Vorbehalte, Vorurteile, die man ja dann eben Menschen mit Behinderungen unterstellt, ne, sind nicht kündbar, sind ständig krank, kann man sich nicht drauf verlassen, ist so kompliziert mit der Einarbeitung und so weiter. Wie du richtig sagst, also einerseits haben wir da das Problem, hat man einmal in Anführungszeichen schwarzes Schaf darunter, dann gibt es sofort eben dann einen Generalverdacht, was man ja zum Beispiel bei in Anführungszeichen gesunden Mitarbeitenden nicht so machen würde, denke ich mal. Und wie würdest du das da einschätzen? Also denkst du, dass sich da jetzt auch ein bisschen durch die Aufklärung was tut? Denn was du richtig meintest, es ist eben noch nicht so das wahnsinnig sexy Thema. Es fehlt der Glamour-Faktor oft. Und wir reden uns da den Mund fusselig, ne?
Ja, die Frage ist, oder letztendlich kann man es nur ändern, indem Menschen präsent werden.
Hm.
Deswegen gehe ich eben gerne in Firmen rein und entweder persönlich oder online und erzähle einfach meine Lebensgeschichte.
Ja.
Weil sie hilft, dass Menschen andocken können. Ja, ich stehe da nicht und sage, Mensch, sie müssen aber jetzt unbedingt Menschen mit Behinderung einstellen, sondern ich sage ganz klar, ich habe die nicht eingestellt.
Mhm.
Ich hatte MS und ich habe nicht eingestellt.
Mhm.
Das heißt, ich kenne die Situation und ich kann ihnen sagen, warum nicht.
Ja.
Und ich kann ihnen jetzt sagen, warum ich eine ganz, ganz, ganz andere Meinung habe. Und dann kann mein Gegenüber das sacken lassen.
Mhm.
Und hat aufgrund der Geschichte, die im Kopf bleibt, also die wird immer wieder wahrscheinlich mal hochkommen, wenn irgendjemand anders eine Behinderung hat und sich offenbart. Also so ein positives Beispiel von, ich war auch nicht perfekt.
Genau.
Selbst ich war diejenige, die es nicht getan hat.
Mhm.
Und das ist der Weg, warum ich jetzt, oder wie konnte ich einen Perspektivwechsel machen?
Hm.
Und dann kann ich die Menschen an die Hand nehmen und sagen, übrigens, ja, ist auch gar nicht so kompliziert. Man muss nicht davor irgendwie Angst haben, dass man jetzt viel falsch macht.
Hm.
Und die Informationen werden ja auch immer besser. Also ich bin zum Beispiel stellvertretende Beiratsvorsitzende von Arbeitsleben inklusiv, wo wir auch ein Informationsportal mit aufbauen oder beraten in Hinblick darauf, um eben auch die Informationen, die Unternehmen brauchen und gerade der Mittelstand in dem Fall, damit die relativ schnell in das Thema reingehen können, weil die Problematik, die ich einfach sehe, ist, abgesehen von den ganzen Vorurteilen, die man selber hat oder die ich ja auch hatte, dass es so ein Wust von Informationen ist, wo man eigentlich auch schon wieder überfordert ist.
Ja.
Mhm. Das ist einfach die Problematik.
Ja, da bin ich.
Es tut sich ja auch was mit der einheitlichen Arbeitgeberstelle für ArbeitgeberInnen. dass das jetzt langsam mal so ein bisschen koordiniert wird oder einheitlich wird.
Mhm.
Und trotzdem ist es ein Thema, wo ganz ehrlich, bis ich das alles gerafft habe, wie man bei uns im Büro damals die Türen umbauen konnte und wer das Ganze bezahlt und also ganz ehrlich, wenn es nicht um mich gegangen wäre, hätte ich gesagt, boah, ganz ehrlich muss das sein.
Ja.
Da gehe ich voll mit. Vielleicht nochmal so ein paar, für mich jetzt nochmal so retrospektiv so ein paar Punkte. Was du vorhin sehr, sehr schön beschrieben hast und ich würde es gerne nochmal mit einem Beispiel bei dir nachfragen. Habe ich zum Beispiel damals in meiner Bewerbungsphase, wenn die Frage kam, haben Sie denn Führungserfahrung? Habe ich immer gesagt, ja. Das sehe ich aber nicht in ihrem Lebenslauf. Ich sage so, doch, das steht hier. Ich habe 8 Jahre lang mit Arbeitsassistenz studiert.
Mhm.
Ja, das ist doch keine Führungserfahrung. Wo ich mal dachte, bitte, was ist denn für Sie Führungserfahrung? Ja, nur wenn es in der Organisation ist. Ich sag so, ja, ich war Arbeitgeber, ist eine Organisation. Also da so diese, ja, also wie man es halt betrachtet, ja, also Arbeitsassistenz, diese Zuschreibung, ja, die Assistenz macht ja die Arbeit. Du hast ja nichts zu tun.
Oh.
Ja, also das fand ich sehr spannend.
Und aber das würde ich sogar in Bewerbungsunterlagen inzwischen reinschreiben.
Ja,
habe ich damals auch gemacht.
Ja.
Genau, da habe ich bloß ein Lachen geerntet für. So nach dem Motto, da bläst sich jemand auf und versucht ein X für ein U zu kennzeichnen.
Was ja sonst nie Leute in ihren Lebensläufen machen. Nie.
Genau das.
Da bin ich ja nie über.
Genau das. Jetzt überleg gerade, was der zweite Punkt war. Oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Diese, ich hab da so ein kleines Gefühl von Paradoxie. Auf der einen Seite hast du gesagt, Karin, naja, nutzen Sie doch die Kompetenz, die auf der anderen Seite sitzt, zu den Personalverantwortlichen. Ich habe damals auch einen Arbeitgeber unterstützen müssen beim Thema technische Integration, Eingliederungszuschuss beantragen und so weiter, weil die Personalabteilung davon keine Ahnung hatte. Ich habe es als sehr überfordernd und mich danach auch verantwortlich dafür gefühlt.
Ja.
Fand ich schwierig. Also ich hätte mir da auf der anderen Seite halt auch mehr Engagement hinsichtlich, wir machen uns selber mal schlau, gewünscht. Und der dritte Punkt, siehst du, ich hatte sehr drei, ist, es gab dieses Konzept der einheitlichen Ansprechpartner. Vielleicht sagt ihr das noch was. Das gab es vor zig Jahren schon mal. Haben die, glaube ich, wieder abgeschafft, weil es nicht funktioniert hat.
Okay.
Ja, deshalb gucke ich da sehr, sehr skeptisch drauf. Ich weiß, woher die Initiative kommt. Ich war nämlich damals vom Bundesministerium aus, also ich habe jemanden begleitet, der da mit im entsprechenden Gremium drin saß, auf dieser Veranstaltung, wo genau diese beruflichen Rehabilitationsprozesse, was braucht es dafür eigentlich, nochmal angeguckt worden sind und alle einhellig gesagt haben, ja, wir brauchen für Arbeitgeber eine zentrale Ansprechstelle, die sozusagen einen Rehabilitationsprozess oder Integrationsprozess oder Inklusionsprozess heißt es ja mittlerweile, managt und die zuständigen Stellen zusammenbringt. Ob das was wird, ich setze ein großes Fragezeichen hinter.
Ja.
Und da ist halt die Frage, wo verteilen wir jetzt die Verantwortung hin?
Ich glaube, das ist generell immer das Thema, dass natürlich ist übertrieben, aber dass Verantwortung gerne mal abgeschoben wird. Deswegen gebe ich dir recht, wenn wir sagen, das müssen dann die Menschen mit Behinderung selber machen. Ja, so darf es nicht sein. Und gleichzeitig, glaube ich, ist man auch mitverantwortlich, damit es gut läuft. Weil wir ja auch nicht wollen, dass zum Beispiel die HR-Abteilung oder wer auch immer sich drum kümmert, dann Dinge macht, die gar nicht notwendig sind. Das heißt, ich glaube, ich fühle mich immer in der Verantwortung dann doch, das Ganze ein bisschen mitzugestalten, um das zu vereinfachen. Ja, also war mir nicht bekannt, dass es die Initiative schon mal gab, das einheitlich zu gestalten. Ja, also ich glaube, dass es trotzdem immer noch ein Dschungel sein wird.
Definitiv.
Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht eine große Lösung dafür. Außer, dass man sagt, es gibt diese Verbände, Verband für was auch immer, wo man sich schlau machen kann. Und da wäre es gut, wenn die dann auch die Informationen hätten oder eben die EUTBs.
Genau.
Die ja auch relativ gut zum Teil geschult sind. Aber das ist auch was, also die EUTB kannte ich, glaube ich, vor 2 Jahren, habe ich die erst, war mir überhaupt bewusst, dass ich die ansprechen kann. Also das ist ja schon mal die Problematik, dass es so viel gibt, dass man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, bin ich hier auf dem richtigen Dampfer.
Ja.
Ja.
Und deswegen muss man sich vernetzen.
Unbedingt.
Ja. Mit anderen.
Unbedingt. Da mal die
Schwarmwissen einschwärmen,
ja.
Genau. Da mal die Frage an dich. Bist du in der Selbsthilfe aktiv? Und die Frage ist, wann war es denn soweit? Also bei mir hat es ungefähr 15 Jahre gedauert.
Oh, ich muss sagen, ich bin nicht aktiv. ich glaube, aus dem Grund, ich weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist, da bin ich noch mit Stock gegangen, also schon sehr lange her. Da war ich mal und da waren eben ganz viele sehr viel stärker betroffen als ich. Und die meisten waren schon zumindest teilweise verrentet. Und ich habe meinen Pendant nicht gesehen. Ja, ich war so in voll auf Karriere und sehr ehrgeizig und das passte überhaupt nicht zu mir. Und ich habe gesagt, ich werde nicht in Selbsthilfegruppen gehen, sondern da gibt es sicherlich sehr, sehr gute, sondern ich werde es anders machen. Ich werde mich als zum Beispiel als Mentorin ehrenamtlich engagieren. Und da wird es immer auch Menschen geben, mit denen ich dann über bestimmte Themen reden kann. Und dass ich überhaupt ein MS-Projekt mache jetzt, wollte ich auch nie. Weil ich dachte, ich habe MS zu Hause, muss ich das in Beruf jetzt auch noch machen. Und gleichzeitig merke ich jetzt, es ist aber so wichtig.
Ja.
Weil gerade beim Thema MS, man geht ins Netz, da geht es um Verbrennung, da geht es um Krankenhaus, da geht es um Reha, da geht es um Therapien. Und keiner redet davon, dass man noch arbeitet.
Ja.
Also ich übertreibe jetzt mal, aber leider ist es so. Und auch da muss was getan werden, dass dieses Bild, ich habe da eine Erkrankung und dann war es das, für mich, das darf sich echt ändern.
Aber da bin ich bei dir. Also ich habe es auch lange mit der blinden und sehbehinderten Szene gefremdelt. Ich bin ja nicht wie die, war so mein Glaubenssatz. Mittlerweile sehe ich das anders, aber meine Grunderkenntnis ist und vielleicht auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich aus eurem Austausch davor so mitgenommen habe. Ja, auch wenn ich behindert bin, habe ich das Recht dazu, auch mal scheiße sein zu dürfen, auch mal ein Arschloch sein zu dürfen, ja, und auch mal dumm sein zu dürfen oder naiv oder wie inkompetent oder wie auch immer, also Mensch sein zu dürfen, ja, auch mit den ich muss nicht immer irgendein Bild eines Menschen und dann mit Behinderung abgeben, egal in welche Richtung. Ja.
Ich wollte da noch kurz den Aspekt dieses Lifelong Learnings reinbringen, ne, weil das ist ja kein Widerspruch, ne. Man hat eben auch mal Phasen, wo man sagt, nee, jetzt bin ich gerade so wütend und muss da jetzt einfach mal raus. Also ich habe auch oder fremdel bis heute mit Selbsthilfegruppen per se. Aber ich glaube, Karin, das hast du ja auch eben beschrieben, ich suche mir eben wirklich Leute, mit denen ich mich austauschen möchte, ganz gezielt, ne? Und brauche dafür jetzt nicht eine Gruppe, wo ich jeden Freitagabend am Stammtisch sitze eigentlich und dann vielleicht auf Leute treffe, mit denen ich eben gar nicht so viel gemeinsam habe, außer einer Diagnose. Und das habe ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört, das
ja,
Netzwerk, ne? Wir haben alle Netzwerk, aber das Netzwerk besteht eben aus ganz unterschiedlichen Personen mit und ohne sichtbare Behinderung und da, wo ich mir den Austausch suche oder wünsche, gehe ich dann eben gezielter vor, glaube ich, ne? Und das hast du ja letztendlich auch gemacht. Du hast dir jetzt ja auch nicht irgendeinen Verband oder eine Gruppe gesucht, sondern du hast dir ja auch ganz gezielt für die entschieden, Carsten.
Ja, wie letztendlich ein Mensch ohne Behinderung auch.
Genau.
Ja. Also das ist kein Unterschied. Und wenn ich zum Thema MS irgendwas wissen will, da kann ich ja auch in meinem Netzwerk rumfragen und sagen, kennst du vielleicht jemand, zu dem Thema irgendwas sagen kann?
Ja.
Ich würde an der Stelle gerne mal in eine männliche Rolle gehen und mal nachfragen bei euch beiden, wo seht ihr denn noch die besonderen Herausforderungen in eurem Leben mit Behinderung aufgrund dessen, dass ihr Frauen seid? Weil das ist ja für mich so eine Welt, die sehe ich ja relativ wenig. Aber ich finde es gerade sehr spannend, das mal so von euch zu erfahren.
Ich glaube, Sophie muss da antworten, weil...
Okay.
Keine Ahnung. Ich bin nie Mann gewesen, vielleicht.
Nee, aber so aus deiner Perspektive, weil ich weiß, dass du ja deine Coachings auch spezifisch für Frauen mit MS oder mit Behinderung, die sich auf eine Führungsrolle vorbereiten machst. Und da bin ich immer sehr gespannt auf das Delta sozusagen, was da so der kleine Unterschied ist oder der große, ich weiß es ja nicht.
Naja, es ist ja schon eine intersektionale Diskussion, dass ich zum Beispiel auch eine Zeit lang gedacht habe, wer braucht eine alleinerziehende Mutter eines Kleinkinds, die auch noch sehbehindert ist. Ne? Ich tick da ja alle roten Flaggen an. Aus der Warte heraus, ja, finde ich das schon eine sinnvolle Frage, dass da noch eben was dazukommt. Und wir ja alle wissen aus den Statistiken, dass es jetzt gerade in Führungspositionen oder Personalverantwortung nicht immer unbedingt so gut bestellt ist mit der Frauenquote und dann mit der Behinderten noch viel schlechter. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht aus der Perspektive sprechen, das ist dann eher in dem privaten Bereich, dass ich jetzt sage, ich habe halt eben keinen Partner mehr, seit ich stark beeinträchtigt bin. Ja, also und da muss ich mich immer fragen, liegt's an meiner Persönlichkeit, liegt's daran oder ist es einfach die Großstadt Berlin? Ja, also da gibt's natürlich unterschiedliche Möglichkeiten.
Also um deine Frage zu beantworten, Carsten, ich habe deswegen Frauen in den Fokus gerückt, weil ich aus meinem Umfeld einfach mitbekommen habe, dass viele Frauen leider immer noch sagen, nee, also Führungskraft werden ist nichts für mich.
Mhm.
Ich fand's total sexy. War was ich mir gewünscht habe, was ich auch unheimlich gerne gelebt habe und jetzt natürlich auch noch lebe, weil ich Angestellte habe und ich wollte einfach sagen, guck mal, ich war's und ich fand's großartig und hab denn nicht Lust, doch mal darüber nachzudenken oder doch den Schritt zu gehen. Und ich unterstütze euch auch und gerade wenn ihr eine Behinderung habt, unterstütze ich euch erst recht, weil es da noch ein paar Fallen mehr gibt.
Hm.
Also eher so dieses das generelle Thema, Frauen in Führung zu bekommen und dann noch Behinderung wird es gleich irgendwie, nee, also geht gar nicht. Und da wollte ich den Mindshift machen.
Ja.
Interessanterweise, ich bin damit eingestiegen, als ich meine Firma Handicap Unlimited gegründet habe. Mir war klar, das wird nicht ein großes Feld sein.
Hm.
Und es hat sich auch sehr schnell ausgeweitet, indem dann Keynotes dazu kamen, in Unternehmen, indem Workshops dazu kamen, indem einfach meine HR-Expertise auch in Unternehmen stärker gefragt war.
Hm.
Und trotzdem werde ich immer wieder damit in Verbindung gebracht. Und das finde ich gut so. Ja, dass ich eben sagen kann, ja, es ist möglich, es ist sicherlich nicht einfach, aber wenn du diesen Traum hast, dann sollten wir dem nachgehen.
Ja.
Und mal nachgucken, ob es nicht doch geht.
Und es macht ja eigentlich auch Sinn, finde ich, ne? Also wenn man irgendwie was auf dem Kassen hat, dann ist doch richtig, dass die Potenziale komplett ausgeschüttet werden und ausgeschöpft werden und man eben die Hilfe bekommt, die man dazu braucht. Das macht ja viel mehr Sinn, als wenn man dann mit einem Studium irgendwie darauf zurückgeworfen wird, jetzt Masseurin zu werden oder Lageristin oder was auch immer. Ne? Also das hat bei mir, ich habe dann darüber auch über einen Verwandten einen Job gekriegt, der das natürlich gesehen hat, was ich vorher gemacht habe und gesagt hat, naja, wir basteln dir das jetzt hier einfach drumrum. Das kriegen wir irgendwie hin, weil du machst die Umsätze, das läuft. Du bist gut mit den Kunden.
kriegen wir hin, ne? Und da muss man, glaube ich, auch, das hast du ja auch schon gesagt, wieder hinzudenken, dass man das auch als Asset sieht, ja? Denn jede Führungskraft hat ja auch einen Stab an Angestellten, die ihr oder ihm zuarbeiten. Und warum soll das dann bei Behinderten nicht auch irgendwie ein bisschen anders laufen, aber genauso laufen, ja?
Und ich glaube einfach, dass es mehr, oder ich weiß, dass es mehr Führungskräfte mit Behinderung gibt, die es einfach nicht kommunizieren. Das heißt, sie sind ja schon da, aber dadurch, dass es viele eben nicht kommunizieren, ist es interessanterweise auch in den Diskussionen, gerade auf Unternehmensführung, meistens gar nicht Thema. Es geht immer bloß, wie muss ich mich als Führungskraft aufstellen, wenn ich einen Mensch mit Behinderung im Team habe? Und da sage ich immer als Gegenfrage, ja, wie wäre es mit der Führungskraft mit Behinderung? Ja. Und dann bekommen viele große Augen, weil sie über das Thema so gar nicht nachdenken.
Ja.
Na, meine Hypothese dahinter ist immer, je höher man in der Organisation kommt, ja, desto mehr wird Rolle von einem erwartet und umso weniger Person oder Persönlichkeit. Ja, so ein schönes Beispiel ist damals einer der stellvertretende Hauptgeschäftsführer von einer Organisation, wo ich mal gearbeitet habe, der ging eine Zeit lang immer mit dem Video seiner Darmspiegelung hausieren im Büro. Ich persönlich, ich fand es unheimlich spannend, ja, weil ich da auch wenig Berührungsängste habe, aber es war vielen viel, viel zu persönlich. Ich habe es da bei mir selbst auch mitbekommen. Mein Wunsch an meine damalige Führungskraft war und auch an meine Kollegen, bitte gebt mir am Anfang die Möglichkeit, euch mal in meine Behinderung und die Folgen in Interaktion, Kommunikation, Arbeit mal für 15 Minuten reinzuholen, damit ihr versteht, was ihr von mir erwarten könnt und was, damit ihr vielleicht auch mal so ein kleines Framework habt, mich richtig lesen und interpretieren zu können. Wurde abgelehnt. Wollte man nicht. War denen zu persönlich. Mhm. Weil da ging es ja viel um Show and Shine. Ja, also den Hauptgeschäftsführer.
Aber ist es nicht besser geworden?
Ich glaube schon, hoffe ich jedenfalls.
Ich hoffe es.
Sag du es uns.
das ist halt so die...
Also würde ich sagen, ja.
Ja, ne?
Ja.
Mhm. Also weiß man dann, finde ich, schon in die falsche Richtung geht, dass wie soll ich das formulieren, ist zu viel auf den Fokus, also dass es oft auch nicht mehr ums Arbeiten geht, sondern zu viel andere Sachen da mit reinspielen, wo ich jetzt als Unternehmerin Probleme bekomme, weil ich sage, ich zahle die Leute.
Ja.
Ich möchte auch sozusagen, dass die Arbeit erledigt wird.
Ja, total.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, liebe Karin, also du würdest auch mich coachen.
Klar.
Wunderbar.
Ach, so deshalb jetzt hast du gefragt. Mach dir einen Riesenaufschlag.
Nein. Moment. Ich bin ja gelernter Psychodramatiker, ja, und deshalb spiele ich ja gern mit Rollen, ja. So, ich habe mich gerade in die Rolle reinversetzt.
Eines potenziellen.
Genau, wäre denn die Karin, von der ich mich gern coachen lassen würde? Ja. Und jetzt ist die Frage, wie könntest du mir denn helfen, liebe Karin? Wie könntest du mich unterstützen? Was bekomme ich von dir?
Was bekommst du von mir? Es kommt darauf an, mit welchem Thema du bei mir andrücken würdest. Und dann schauen wir uns das Thema an und dann schauen wir uns dann bohre ich sozusagen nach Lösungen, die in dir stecken, und dann gucken wir, was die nächsten Schritte sind.
Okay, na, was ich verstanden habe.
Letztendlich kommen, sagen, was ist mein Thema und wo möchte ich hin, und dann machen wir uns auf den Weg.
Na, ich würde jetzt als, warte kurz, ich überlege mir jetzt mal eine Rolle.
Ich habe auf deiner Seite gesehen, diesen schönen Schlagwort, ohne Behinderung wäre ich jetzt schon karrieremäßig weiter.
Ja, du kommst jetzt wieder von der Seite, von der du kommst. Ich möchte jetzt gerade von der anderen Seite kommen. Ich komme jetzt nämlich gerade als junger Unternehmer.
Okay.
Der was von Corporate Social Responsibility hält und sich sagt, okay, ich muss diese Quote von 5% Schwerbehinderung eh erfüllen, merke aber, ich habe davon ja keine Ahnung und ich kenne auch ja keine. Und an dem Mindset möchte ich ein bisschen was ändern. Und jetzt habe ich von dieser Frau Schallert gehört und die macht verdammt guten Eindruck. Und jetzt rufe ich sie an und sage, guten Tag, Frau Schallert, wie können Sie mir denn helfen? Ich würde gerne Menschen mit Behinderungen einstellen, aber irgendwie, was muss ich dafür tun?
Genau, und dann frage ich erstmal nach, ob es nicht doch irgendwas getan wird schon. Weil meistens ist es der Fall und es fällt noch gar nicht auf. Und dann würde ich auch fragen, gibt es denn schon Menschen mit Behinderung im Unternehmen? Und wenn das bejaht wird, würde ich sagen, dann gehen Sie doch einfach mal in Exkurs mit denen, die schon da sind. Die werden Ihnen sagen, was Sie brauchen, was vielleicht als Außenwirkung noch verstärkt werden könnte, was man noch für andere tun kann. Also ihm sagen, ich kann natürlich auch gerne Know-how zusteuern, aber dass es wahrscheinlich schon Experten und Expertinnen im Unternehmen gibt, auch wenn ich mich durch den Satz, den ich gerade gesagt habe, sozusagen arbeitslos gemacht habe.
Ja, das ist ja eh der beste Beratungsansatz. Mhm. Also bei mir genauso. Ich bin erfolgreich, wenn mich meine Kunden danach eigentlich nicht mehr brauchen.
Mhm. Ja, das
unterscheidet uns von so McKinsey und wie sie nicht alle heißen. Ja, die beraten ja eher sozusagen bedarfsorientiert ihren eigenen. Aber gut, andere Geschichte. So, wenn ich jetzt, mach mal das Spiel weiter. Jetzt sage ich zu dir, naja, also ich habe in der Kaffeeküche schon mitbekommen, dass da, also ich habe die Vermutung, dass da mit zum Beispiel mit der einen Kollegin was ist. Aber wissen tue ich es nicht und sie erzählt es ja auch nicht. Was mache ich denn da?
Also ich würde zumindest nicht hingehen und sagen, hast du was? Sicherlich falscher Ansatz. Sondern das, was ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel mit meiner Keynote in den Unternehmen bin, dass ich interessanterweise, wenn wir dann, nachdem ich meine Lebensgeschichte erzählt habe, wenn dann noch Fragen gestellt werden können, dass sich doch einige sogar geoutet haben.
Ja.
Also dass auf einmal der eine Kollege erzählt, ja, ich habe die und die Krankheit und die Erfahrung und dann kam die nächste ums Eck und dann hatten wir auf einmal, keine Ahnung, 10 Leute, die sich geoutet haben, die vielleicht nicht bekannt waren dem einen oder anderen, aber allein schon die Tatsache, dass jetzt 10 in der Gruppe oder in der Firma waren, wo man wusste, da kann ich vielleicht mal hingehen, hat echt geholfen.
Hm.
Vielleicht mal fragen, wie hast du dich denn geoutet? Wie schätzt du denn das Betriebsklima ein? Bereust du es oder war es doch eine Erleichterung? Also solche Geschichten. Also ich habe einfach gemerkt, dass wenn Geschichten von außen kommen und es auch nach innen signalisiert wird, dass die Geschäftsführung sich zum Beispiel für das Thema Behinderung interessiert, dann kann man einfach das Gefühl ändern der Person. Also das Gefühl, ich muss das jetzt nicht mehr verheimlichen. Ich kann vielleicht mal einen Tick anfangen, vielleicht mal der Kollegin, dem Kollege zu erzählen und dann gehe ich vielleicht noch ein Stück weiter und noch ein Stück. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hingehe und mich dann vollständig oute, sondern es kann ja auch ein Prozess sein.
Mhm.
Ja, dass ich erstmal sage, okay, meinem Vorgesetzten, bitte ihn erstmal bitte den Mut zu halten.
Mhm.
Und dann, wenn ich mich dann wohler fühle, dann gehe ich den nächsten Schritt.
Mhm. Ja, spannend. Also
und das sage ich immer. Das ist immer so. Das Wichtigste ist, du musst dich wohlfühlen. Also ich habe es damals gemacht aus gefühlter Not oder Dringlichkeit heraus. Deswegen weiß ich, das war der falsche Zeitpunkt. Würde ich nie wieder machen, sondern sagen, bin ich denn bereit, schon damit rauszugehen?
Hm.
Hm. Hm. Und ja, was habe ich denn für einen Eindruck? Also als ich mich geoutet habe, nicht nur, dass ich irgendwie schon einmal geschieden war, sondern eben auch jetzt noch MS habe. Ich habe gedacht, jetzt erzählt mir jeder von seiner Scheidung und von jeder von seiner Erkrankung. Mhm. Also es war wirklich spannend. Mhm. Also dieser Schwall von Informationen auf privater Ebene war irre. Mhm. Ich glaube, das hat dem Unternehmen gut getan, weil ich war die Personalleiterin.
Mhm. Oh ja.
Und wir haben gesehen, dass ich auch von der Geschäftsführung dann gut behandelt worden bin.
Ja, das ist, wenn es auf der Ebene passiert, ist es super toll. Spannend ist, ich teile die Erfahrung mit dir, wenn ich in Unternehmen gehe und da so Sensibilisierung zum Beispiel mache oder so, da auch mal mache ich auch immer zwangsläufig ein bisschen was von meiner Geschichte erzähle, dass dann so die so immer mal auch so kommt, ich habe übrigens auch eine Behinderung oder sich auch Leute dann noch wirklich outen. Eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du die auch teilst, war da aber, dass dann irgendwann eine zuständige Personalerin auf mich zukam und meinte, also das war ja total toll, dass sie sich da geoutet haben. Ich sag so, ja, sehr schöne Ding. Ja, können wir das jetzt jeden Monat machen? Und dann habe ich so gedacht, okay, also wir reden jetzt hier von so einem Outing-Format. Ja. So, wir suchen jetzt für nächsten Monat wieder 5 Menschen mit Behinderung, die sich im Unternehmen outen wollen, ja. Bewirb dich jetzt. Gruselig, ja. Also, wie verändert man die Kultur?
Das Outing des Monats, da fällt mir dann ein.
Ja,
ja, wäre auch mal spannend.
Mhm. Ja.
Ach so, bevor ich es vergesse, es gibt von der Uni Köln einen Test, sage ich es. Der ist übrigens ganz spannend, wenn man den macht. Um mal so ein Gefühl zu bekommen, abgesehen davon, dass man sich mit den interessanten Fragen beschäftigt, bin ich denn schon bereit, mich zu outen?
Mhm.
Also da kann rauskommen, wo es steht, ja klar, bist du bereit? Und man denkt dann vielleicht drüber nach, dass jetzt der Schritt da sein könnte.
Mhm. Das wäre ja schön, den...
Sagt, nee, ich bin's noch einfach nicht und das ist auch okay.
Naja, das wäre ja schön, den können wir ja noch in den Shownotes teilen.
Ich wollte dir gerade den Auftrag geben.
Danke.
Als Shownote-Verantwortliche. unser Teamwork. Ja, aber Karin, dann nochmal diese Frage, wie gehst du mit solchen Momenten um, wo du merkst, also gerade in dieser ganzen Diversity, in den ganzen Diversity-Trend, wie immer den man den als auch bewerten möchte, wo ja Behinderung eher so eine Nebenbaustelle ist, aber inwieweit kann ich eine Kultur in einer Organisation offener machen für diese dann doch eher mit Leid, Trauer und ja, manchmal vielleicht auch Ekel verbundenem Thema Behinderung?
Indem, wenn ich jetzt ein Mensch mit Behinderung bin, in meinem Fall, indem ich anfange, über Themen zu reden. Indem ich ich habe es immer gesagt, eine Gebrauchsanweisung von mir erstmal gebe, indem ich Themen anspreche. Und wenn ich die Erste bin, die das macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, wie ich ja auch gerade erzählt habe, dass andere nachziehen.
Hm.
Oder ich habe zum Beispiel auch immer in Richtung Geschäftsführung signalisiert, dann gesagt, wenn sie persönlich sich zeigen, dann ist das wirklich attraktiv für die Kollegen und Kolleginnen und MitarbeiterInnen. Das heißt, Menschen im Unternehmen dürfen VorreiterInnen sein. Und dann funktioniert's.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dieses persönliche Teilen muss ja gar nicht immer unbedingt mit einer Behinderung zusammengehen. Das kann ja auch generell diese Scheiterkultur oder ne, dass man eben sagt, der Mut zur Schwäche oder zum Versagen, dass man das eben auch institutionalisiert und sagt, das ist eben einfach menschlich, es gehört zu uns dazu. Und wenn man dann sowas teilt wie, ja, ich war ich habe nie eine Ausbildung abgeschlossen, weil ich immer wieder abgebrochen habe oder weil ich es einfach nie geschafft habe, irgendwas zu Ende zu bringen, dann, ne, das ist ja jetzt auch nicht was man unbedingt im Bewerbungsgespräch sagen würde, aber ich glaube, wenn man generell den Boden bereitet, dann kann man wahrscheinlich da auch eine Unternehmenskultur schaffen, die ein bisschen offener ist. Ne? Und das muss dann ja nicht dahin gehen, dass jetzt alle da irgendwie ihre kleinen Zimperleinchen irgendwie ausgraben, sondern eben einfach generell ja dazu einladen. Ne?
Wie waren die zwei Begriffe jetzt nochmal? Schwäche? Spreche ich das richtig aus? Und Versagen? Kenne ich nicht. Ist mir nie passiert. Niemals. Ja, aber da ist ja auch immer diese Gefahr drin und es ist ja das, Karin, was du vorhin schon so angesprochen hast. Es ist eine Balancegeschichte. Ja, also ich glaube, niemand will auf Arbeit eine Selbsthilfegruppe initiieren. Ja, ich glaube, das wird, also eine Organisation hat einen ganz klaren Zweck und der ist wirtschaftlich. Ja, also der hat ein bestimmtes Ziel und es geht darum, gemeinsam das Ziel zu erreichen. Ja, und ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder gar nicht, ja, wir sind alle nur in Rolle, oder ja, das ist ja nur Ringelpiez mit Anfassen, dann müssen wir uns bloß einen Yogi-Tee holen und dann machen wir ein Sit-In, ja, das ist ja so die Überspitzung in beide Richtungen. Und diese Faktoren, die in die Balance reinspielen, welche siehst du da noch aus über das hinaus, was du jetzt schon sehr schön gesagt hast?
Ich glaube wirklich, das Signal der Unternehmensführung nach innen ist wichtig. Hm. Wir reden immer, wenn wir über Menschen mit Behinderung reden, dann reden wir immer über Einstellungen. Aber ich glaube, das Thema, was oft auch vernachlässigt ist, es geht auch um die Menschen, die schon da sind.
Ja.
Es geht darum, um die Menschen. Und ich meine, 97% erwerben ihre Behinderung erst im Laufe des Lebens. Die noch kommen werden.
Ja.
Ja, die vielleicht schon da sind und dass man auch Signale gibt und sagt, okay, auch wenn du einen Unfall hast oder sie einen Unfall haben, wir sind trotzdem gewillt, sie irgendwie weiter zu beschäftigen. Wir werden einen Weg finden.
Mhm.
Solche Signale nach innen sind, glaube ich, sogar noch wichtiger, als wenn man auf die Webseite packt, wir suchen dringend Menschen mit Behinderung, die wir einstellen.
Ja.
Sondern mein Fokus ist immer mehr auf die, die schon da sind, die wir halten wollen. Da ist es wichtig, das zu signalisieren, dass also nicht immer nach außen zu gehen, sondern zu sagen, wir brauchen diese Menschen, wir wollen sie an Bord, wir wollen sie einfach behalten und wir werden alles tun. Und ich glaube, die Signale sind so wichtig,
ja,
damit andere sich wohlfühlen.
Ja, ja, und ich bin da auch so bei dir im Sinne von, dafür brauchst du aber auch ein Prozessvertrauen. So, mich hatte mal irgendwann eine Firma gefragt, kannst du uns mal einen Prozess für die Einstellung oder beziehungsweise die Begleitung von Menschen mit Behinderung ins Unternehmen unterstützen? Ich gesagt, habt ihr nicht einen BEM-Prozess, also betriebliches Eingliederungsmanagement?
Mhm.
Und dann sagte die Personalerin zu mir, ja, ja, aber den nutzen wir nur für Kündigung.
Oh.
So, also in dem Moment, also
noch nichts gelernt.
Genau, noch nichts gelernt. Und da ist so dieser Punkt. Ich glaube, es geht auch ganz wesentlich bei so einen Geschichten um das Vertrauen ins auch prozessuale Funktionieren der Organisation.
Mhm.
Also, dass ein Angebot nicht nur persönlich authentisch ist von seitens des Unternehmens an eine mitarbeitende Person, wir möchten dich behalten, wir möchten, dass du hier technisch, sozial gut inkludiert wirst, ja, oder bleibst, besser gesagt, sondern dass auch das Vertrauen in diesen Prozess halt bestehen bleibt.
Mhm.
Ja, das ist halt für mich noch so ein ganz wesentlicher Punkt, den ich da gerne mit noch ergänzen würde.
Auf jeden Fall.
Was sagt euer Kaffee?
Meiner ist schon so fast leer.
Ach, Karin.
Kaffeekanne leer.
Genau. Magst du vielleicht nochmal so ein Resümee ziehen, beziehungsweise vielleicht nochmal so drei Punkte, die du der Welt da draußen mitgeben magst hinsichtlich, wie kommen wir uns alle gemeinsam näher, um arbeiten zu können?
Ich glaube, der erste Punkt, der hat jetzt wenig erstmal mit oder ohne Behinderung zu tun, ist, glaube ich, erstmal sich selber zu kennen, die Grenzen zu kennen, aber auch die Stärken zu kennen, groß zu träumen und zu sagen, boah, ich habe da eine Vision, die möchte ich umsetzen und ich erzähle die mal, einen spielerischen Aspekt reinbringen, vieles nicht so ernst nehmen. Ich glaube, einfach Menschsein zu leben, also mehr aus den Rollen rausgehen, die wir alle gut beherrschen sondern zu sagen, kann ich mich doch mehr als Mensch zeigen. Das ist, glaube ich, und immer in Verbindung gehen. Ich glaube, dieses, wir gehen nicht mehr in Verbindung, wir gucken manchmal nicht mehr hin, merke ich auch an mir selber. Das ist, glaube ich, so das, was ich so als Essenz der letzten Jahre, und ich bin ja schon 57, was ich so gelernt habe, dass es eigentlich ums Menschsein geht, um gemeinsam Dinge vorantreiben, um Vision, um was kann ich beitragen, indem ich so bin, wie ich bin.
Das ist ein tolles Schlusswort für dich.
Moment, das war jetzt Punkt 1.
Nein.
Oder so, hallo? Jetzt wird aber übertrieben hier.
Wir versuchen möglichst viel rauszuziehen.
Ja, ja. Also Carsten, was willst du mich wirklich fragen?
Nein. Alles gut.
War ziemlich gut.
Ich scherze bloß rum. Ich könnte noch Stunden mit dir reden.
Und ich kann
mir immer mal einen zweiten Podcast.
Ja, genau.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Ja, es kann sich ja jeder glücklich schätzen, den du coachst. Also ich fühle mich jetzt auch schon wieder so, yay. Vielen, vielen Dank. Auch, dass du so spontan zugesagt hast. Das ging ja ratzifatzi.
Also lange, lange aufschieben geht nicht bei mir.
Nee, das finde ich gut.
Ach ja, ich bedanke mich auch sehr, liebe Karen, für deinen Besuch. Und ja, wie gesagt, ich werde dich empfehlen. Und wer immer dich auch sucht, danke, findet dich in den Shownotes und kann dich kontaktieren und dich buchen für all deine Schätze, die du mitbringst. Weil Potenziale sind es ja nicht, du hast ja Schätze.
Genau. Mhm.
Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. War auch sehr lustig, aber gleichzeitig, glaube ich, konnte mir viel rübergeben.
Glaube ich auch. In dem Sinne.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.